Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Das war packende Rennaction, die uns am Wochenende in Le Mans geboten wurde beim vierten Lauf zur Motorrad-WM 2021. Der Himmel öffnete seine Schleusen und sorgte für das erste Fleck-to-Fleck-Rennen in der MotoGP seit 2017 in Brünn. Und dann brach auf der regennassen Strecke auch so ein bisschen Chaos aus. Diverse Stürze taten ihr Übriges. Es war also einiges los und das arbeiten wir heute hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de natürlich auf. Mein Name ist Malte Asmus, ich vertrete den Kollegen Andreas Thies, aber die gewohnte Expertencrew ist natürlich da, die Kollegen von motorsporttotal.com, Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnberg. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Servus, hallo.
Dann starten wir doch auch gleich mit dem MotoGP-Rennen unter Regenbedingungen. Jack Miller am Ende der Sieger vor Johann Zarco und Fabio Quartararo. Und ja, ich sagte es eingangs, Juliane, Fleck-to-Fleck-Rennen. Spektakulär sowieso und auch sehr selten ja in den letzten Jahren im MotoGP gewesen und auch nicht jedes Fahrers Sache, ne?
Nein, man muss sagen, du erwähntest es, 2017 in Brünn hatten wir das letzte Fleck-to-Fleck-Rennen, also ein Rennen mit Bikewechsel. Und aufgrund dessen war es tatsächlich für viele Fahrer im Feld das erste Mal, dass sie das überhaupt gemacht haben. Also zum Beispiel ein Quartararo hatte noch nie ein Fleck-to-Fleck-Rennen vorher, immer nur entweder komplett im Regen oder komplett trocken. Und insofern war das für viele auch eine vollkommen neue Erfahrung. Aber es ist immer ein bisschen chaotisch, es ist immer ein bisschen hektisch und auch zeitweise unübersichtlich, aber eben deshalb auch umso spannender und spektakulärer. Und man muss sagen, Quartararo hat sich wacker geschlagen dafür, dass es sein erstes Mal war. Er ist zwar in der Box erstmal an die falsche Garage gefahren, hat nämlich bei Vinales statt bei sich selber geparkt, hat dann aber doch noch sein richtiges Motorrad gefunden und am Ende hat es für einen Podestplatz gereicht. Wenn wir uns erinnern, in Le Mans im Vorjahr hat es auch geregnet. Damals gab es ein komplettes Regenrennen und er kam gar nicht zurecht. Insofern war das für ihn wie so ein kleiner Sieg bei den Bedingungen. Ja, und Jack Miller hat einmal mehr bewiesen, dass mit ihm in diesem Jahr absolut zu rechnen ist. Nach dem ersten Sieg im Trockenen in Jerez als Ducati-Werksfahrer jetzt bei diesen schwierigen Mischbedingungen allen davongefahren, muss man ja am Ende tatsächlich sagen. Also er ist mit viel Vorsprung ins Ziel gekommen. Also ihn muss man für den Rest der Saison jetzt auf dem Zettel haben. Es scheint, als hätte er jetzt in den Groove gefunden nach einem doch eher verhaltenen Start in die Saison. Und mit Johann Zarco ist bei solchen Bedingungen ohnehin immer zu rechnen. Insofern sehr drei verdiente Fahrer auf dem Podest.
Bleiben wir nochmal bei Jack Miller, Gerald. Also zweimal in Folge jetzt gewonnen in Spanien in trockenen Bedingungen, jetzt auf Regen. Also der kann letztlich jeden Untergrund.
Ja, er hat im Prinzip nur einen einzigen Fehler gemacht, also wie er in die Boxgassen gefahren ist, dass er einfach zu schnell war, zu spät gebremst hat. Dafür hat er eben zweimal die Long Lap Penalty fahren müssen. Aber er hat so einen Speed drauf gehabt, hat die ganzen Bedingungen so gut gemanagt, das war einfach echt gar kein Problem, weil zu dem Zeitpunkt war Quartararo eigentlich noch vorne und Miller hat die Strafen angetreten, ein paar Sekunden verloren und konnte die trotzdem relativ schnell zufahren. Also absolut großartig aus seiner Sicht natürlich, zwei Rennen hintereinander zu gewinnen. Der erste Australier seit Casey Stoner, der zwei Rennen hintereinander gewonnen hat. Und das Interessante ist sicher, ich glaube, da hat sich auch viel im Kopf abgespielt. Also Jerez war sicher ein psychologischer Durchbruch für ihn, weil nach dem doch eher durchwachsenen Saisonstart mit zwei neunten Plätzen und dann einem Crash in Portimao, er war ja als einer der Mitfavoriten in der Saison gestartet und dann läuft es halt so gar nicht. Und er hat auch selber gesagt, dass das Team eigentlich dann viel mehr wieder an ihn geglaubt hat, als er selbst und ihm da auch wieder motiviert hat, aufgebaut hat, Kraft gegeben hat, dann kommt eben Jerez, gewinnt doch etwas überraschend, ja, auf dieser Strecke, großartig und jetzt absolut crazy Verhältnisse. Da wissen wir aus der Vergangenheit, dass Miller immer schon gut war, aber es kann einfach immer was passieren. Bei solchen Verhältnissen, solange du nicht im Ziel bist, bist du nicht im Ziel. Und er hat es einfach perfekt umgesetzt. Und wie gesagt, abgesehen von diesem einen kleinen Fehler bei der Einfahrt der Boxengasse, ist er einfach ein absolut perfektes Rennen gefahren. Und jetzt kommt Mugello. Das ist Heimstrecke von Ducati mit der längsten Gerade, wo wir wahrscheinlich bis zu 370 km/h sehen werden. Und wir wissen, wie stark Ducati dort ist. Piro hat dort schon getestet im Vorfeld zweimal. Also Miller zählt hier auch für Mugello dann zu den absoluten Top-Favoriten, ja.
Juliane, für Miller ist es ja auch eine kleine Entschädigung für das letzte Jahr in Frankreich gewesen, wo er ja ja, auf der Strecke ausgefallen war, wo er eigentlich auf Podiumskurs war, wo dann der Motor kaputt ging und dann bei der Rückfahrt nach Andorra zu seinem Wohnort ihm dann auch noch das Auto liegen geblieben ist mit zwei Plattfüßen.
Ja, man kann sagen, er hatte mit Le Mans eine kleine Rechnung offen und Gerald hat es ja angesprochen, mit zwei so Strafen dann trotzdem noch so eine Pace an den Tag zu legen und Quartararo wie nichts aufzuschnupfen und dann davon zu fahren, das ist schon eine Ansage. Er hat dann tatsächlich so ein bisschen gewitzelt in puncto Tempolimit in der Boxengasse, dass er da auch schon privat in Le Mans das ein oder andere Mal geblitzt wurde. Also er fährt da ja immer von Andorra mit seinem Privatauto hin. Also insofern hat er da eine Geschichte mit diesem Land und dieser Stadt und auch dieser Strecke. Aber jetzt bei diesen Bedingungen so einen Sieg einzufahren, das ist natürlich Balsam für die Seele. Und man hat auch wieder im Parc Fermé gesehen, wie angefasst er war, wie sehr ihn das gefreut hat und wie viel Motivation ihm auch das gibt für den Rest der Saison, die ja wirklich mehr als enttäuschend für ihn gestartet ist, muss man ja sagen, nach 2 neunten Plätzen und einem Ausfall. Aber das hat er jetzt für sich und für das Team mehr als wettgemacht. Und wie gesagt, also ich hoffe ja, dass es für ihn so weitergeht. Er ist ja mein WM-Tipp, aber so eng, wie es derzeit zugeht, kann man dann noch nicht wirklich eine Prognose treffen. Aber ganz klar, für Le Mans muss man ihn zu den Favoriten zählen. Ducati ohnehin dort doppelt motiviert, Heimstrecke. Wenn man da wieder so einen Doppelsieg feiern könnte oder gar drei Ducati auf dem Podest hätte, das wäre natürlich das Höchste der Gefühle.
Prognosen vor diesem Rennen, Gerald, in Le Mans natürlich auch wichtig, gerade was es das Material anbelangt. Die Wetterbedingungen, Regen angesagt, also man musste da schon sich sehr gut entscheiden, welches Material man nimmt, welcher Materialmix, welche Reifenmischung war denn am Ende das, was die drei da vorne vom Rest unterschieden haben? Was war denn die Gewinnerformel sozusagen?
Ja, eigentlich war am Ende des Rennens die Kombination von Zarco die beste mit Medium-Medium, weil die Strecke einfach so extrem rasch abgetrocknet ist und die anderen mit dem weichen Reifen Schwierigkeiten hatten. Also Miller hat den weichen Hinterreifen gehabt und hat dann schon schauen müssen, dass er über die Distanz kommt. Quartararo hatte vorne den weichen Reifen und hinten den Medium und hat eben vorne extrem schauen müssen, dass er über die Distanz kommt und nicht stürzt. Also das hat sicher auch erklärt, warum er dann vor allem gegen Zarco so extrem verloren hat von der Rundenzeit her. Und Quartararo ist als Dritter ins Ziel gefahren und hat gejubelt, als hätte er das Rennen da halt mit einer Minute Vorsprung gewonnen. Ja. Also da hast du gesehen, wie groß die Erleichterung war, dass es einfach ins Ziel gerettet hat. Ja. Vor allem eben beim Vorderreifen, da kannst du Hinterreifen, wenn der abbaut, kannst du noch irgendwie managen, ja, mit Traction Control und wie viel Grip du fährst, aber vorne, da kann der einfach so Reifen schlagartig wegrutschen und du liegst auf der Nase. Also das war schon ein Befreiungsschlag. Es ist halt, man hat nachher gesehen, dass einige, also die meisten Fahrer haben den weichen Reifen genommen hinten, weniger einen mittleren, einen härteren und die haben eigentlich vor dem Rennen entschieden, es wird irgendwann regnen, der Regen kommen und haben aber gemeint, dass der Regen später kommt. Also nicht, dass sie gleich am Ende der fünften Runde das Motorrad wechseln, sondern vielleicht dann erst so gegen Halbzeit des Rennens. Ja. Und dann wäre natürlich der Medium-Reifen besser gewesen, der Weiche besser gewesen, weil es bis zum Ende wahrscheinlich nass gewesen wäre. Aber so war im Endeffekt eigentlich der härtere Reifen die bessere Wahl, ja, was man einfach vor allem bei Johann Zarco gesehen hat.
Zarco, ja, am Ende auf Platz 2 gelandet. Quartararo, über den können wir noch mal kurz sprechen, Juliane. Der hat ja mit dem dritten Platz dann auch wieder die Führung in der Gesamtwertung übernommen, weil Francesco Bagnaia den vierten Platz am Ende nur geholt hat.
Genau, er hat ja die Gesamtwertung schon mal angeführt, die Führung dann aber nach dem Ausfall, dem ja nicht ganz Ausfall, er ist ja noch auf Platz 13 gefahren, aber nach den Problemen in Jerez, wo er so weit zurückgefallen ist, die Führung an Bagnaia verloren, hatte ja dann diese Armpump-OP, also hat sich am rechten Unterarm behandeln lassen, da wurde ein Schnitt gemacht und ein bisschen Gewebe rausgenommen und da war jetzt auch nicht ganz klar, okay, ist er jetzt gleich wieder bei voller Leistungsfähigkeit, da hat ihm dieses Regenrennen, diese Mischbedingungen haben ihn schon ein bisschen in die Karten gespielt unter dem Gesichtspunkt, weil man da natürlich nicht ganz so schnell fährt, nicht die körperliche Anstrengung nicht ganz so hoch ist. Und das hat er tatsächlich auch selber erwähnt. Also er hatte mit dem Arm im Rennen überhaupt keine Probleme. während er im Training, im Trockenen ihn manchmal schon gemerkt hat. Also insofern ist ihm das so ein bisschen entgegengekommen. Aber wie Gerald schon sagte, überhaupt unter den Bedingungen so ein Podest einzufahren, das war für ihn wie ein Sieg. Wir haben es vorhin erwähnt, im Vorjahr im Regen in Le Mans komplett verloren und jetzt das erste Fleck-to-Fleck-Rennen mit einem dritten Platz abzuschließen und damit beim Heimrennen auch die WM-Führung wieder zu übernehmen, das ist natürlich grandios für ihn, aber man muss sagen, er liegt nur einen Punkt vor Bagnaia. Also es geht extrem eng zu und ich glaube, wir werden tatsächlich noch ein paar Rennen brauchen, bis sich da eine klare Tendenz abzeichnet. Vielleicht so Misano ist so ein Punkt, an dem sich dann vielleicht die Spreu vom Weizen trennt, aber im Moment geht es so eng zu. So Yamaha hat Quartararo so ein bisschen als die Speerspitze und dann sind da mehrere Ducati-Piloten, die ihm im Nacken sitzen. Also es kann echt noch richtig spannend werden.
Lass uns noch mal auf diese Situation Fleck-to-Fleck-Rennen eingehen. Ihr habt gesagt, das braucht natürlich auch Erfahrung. Für viele war es dann eben auch das erste Mal. Einer, der schon ein paar erlebt hat in seiner Karriere, Valentino Rossi. Der hat aber gesagt, oh nee, Fleck-to-Fleck, das ist mir eigentlich zu gefährlich, Gerald.
Ja, es ist natürlich schon ein Punkt, den er da anspricht, weil auf der einen Seite kann es eben passieren, dass du mit Slickreifen im Regen fährst, was einfach extrem gefährlich ist. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass du mit Regenreifen, mit abgefahrenen Regenreifen noch dazu, auf komplett trockener Strecke fährst. Es haben einige Fahrer gemeint, in den letzten 8 Runden war es eigentlich trocken genug, um auf Slicks wieder zu wechseln. Marquez wollte es eigentlich vor dem zweiten Sturz machen, weil er ihn nach dem ersten Crash in aussichtsloser Position war und nichts mehr zu verlieren hatte. Aber die Fahrer vorne wollten das Risiko nicht eingehen, weil wenn du dann das gemacht hättest, nochmal auf Slicks zu wechseln, dann wärst du so weit zurückgefallen, die Zeit hättest du nicht mehr aufholen können gegenüber jemandem, der einfach draußen bleibt mit den abgenudelten Regenreifen. Und es ist natürlich ein Punkt, den Rossi da anspricht. Ja, das ist einfach nicht ideal, aber einfach so sind die Voraussetzungen. Es haben viele waren ja das erste Mal überhaupt bei einem Flag-to-Flag-Rennen und standen überhaupt zum ersten Mal vor der Situation, dass sie da jetzt auf einmal mit Slicks im Regen fahren. Und auch entscheiden mussten, wann komme ich jetzt rein, und das haben sich eh alle dann für den gleichen Zeitpunkt entschieden. Aber eigentlich die jungen Fahrer haben gemeint, ja, eine neue Erfahrung, ziemlich interessant und so, ist mal was anderes, ist cool. Ich glaube, für die Zuschauer ist es auch ein interessantes, abwechslungsreiches Rennen, weil du einfach absolut nicht weißt, was passiert und das Feld auseinandergezogen ist, Überraschungen passieren können. Aber natürlich, Rossi spricht sicher einen Punkt an, über den man nachdenken kann. Die Regel wurde einfach eingeführt 2005, damit es nicht zu Rennunterbrechungen kommt, weil früher wurde einfach unterbrochen, dann wurden die ganzen Motorräder umgebaut auf Regenabstimmung, falls es eben angefangen hat zu regnen, Regenreifen, dann wurde die Startaufstellung wieder neu gemacht, ja, mit allen Grid Girls und so weiter damals. Ja, also es hat ewig gedauert. Und für die Fernsehstationen war das natürlich nie so ideal, wenn das dann so ewig lang geht. Ne? Und darum gibt es diese Regel. Sie hat sich eigentlich auch bewährt. Aber das Risiko muss halt jeder selber abschätzen. Ja, ich meine, du musst halt dann, falls du mit Slicks im Regen fährst, musst halt auch dann entsprechend langsam fahren und schauen, dass du in die Box zurückkommst.
Gab ja auch in der ersten Runde gleich eine brenzliche Situation, Juliane, wo ja dann auch Rossi mit involviert war. Morbidelli, Espargaro, das waren die anderen, die da ja letztlich mit in diese Situation eingebunden waren, bei der dann nur Morbidelli am Ende gestürzt war. Und die Schuldfrage wurde heiß diskutiert. Wer hatte sie denn aus deiner Sicht?
Also ich glaube, einem allein kann man da wahrscheinlich nicht so wirklich die Schuld in die Schuhe schieben. Tatsache ist, dass am Ende alle drei hätten auf dem Hosenboden landen können. Jetzt ist ja Morbidelli so ein bisschen der Leidtragende gewesen. Er ist eben im Kiesbett gelandet, ist dann zwar noch weitergefahren, aber 16. geworden und damit auch kein Punkterang mehr für ihn rausgesprungen. Ich meine, am Start kann sowas einfach passieren. Das ist eine Rennsituation. Espargaro hatte sich in der Kurve 10 so ein bisschen vertan und da das ganze Feld aufgescheucht, weil er fast per Highsider abgeflogen wäre, ist dann aber trotzdem relativ ja, ambitioniert in die nächste Kurve eingebogen und dann hat Morbidelli irgendwie reagieren müssen und wäre ihm fast hinten reingefahren und ist dann eben geradeaus und im Kies umgefallen. Rossi war da auch noch involviert. Also wie gesagt, alle drei hätten stürzen können. Am Ende hat es Morbidelli getroffen. Ich glaube, wenn man über Schuld spricht, dann war das eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das ist, glaube ich, geht teils an Paul Espargaró und auch an Morbidelli, und Rossi war da so ein bisschen mittendrin und konnte nicht viel machen. Man muss sagen, am Ende, Gott sei Dank, sind nicht alle hingefallen, weil so mitten im Pulk hätte das auch noch viel schlimmer ausgehen können. Aber das ist halt eine Situation, die am Start immer passieren kann. Da geht es eben eng zu und da ist jeder mit Adrenalin unterwegs und will um Plätze kämpfen und Boden gut machen. Und da ist das eigentlich eine normale Rennsituation, würde ich sagen.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Zweimal sogar gestürzt, Gerald, war Marc Marquez für dich der große Pechvogel des Rennens?
Also auf der einen Seite muss man sagen, es war schon sehr cool zu sehen, dass er seine alten Qualitäten wieder gefunden hat, weil eben er ist eigentlich einer der Meister dieser Flag-to-Flag-Rennen gewesen, hat eigentlich immer genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um das Motorrad zu wechseln. Jetzt war auch der Motorradwechsel einfach perfekt. Er ist da in Führung liegend rausgekommen wieder, hat eigentlich das relativ souverän angeführt, das Rennen, und hat es dann einfach übertrieben und ist gecrashed. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, weil wir am Anfang über die Reifen gesprochen haben, Alex Marquez, Paul Espargaró und Takaaki Nakagami sind alle mit dem weichen Regenreifen hinten gefahren und Marquez mit dem härteren mittleren. Und Paul Espargaró hat gemeint, das wäre ziemlich riskant gewesen, weil sie schon Grip-Probleme am Hinterrad haben, Honda generell, und sich das im Nassen verstärkt. Und man hat gesehen bei Marquez, dass er zweimal gestürzt ist und dass es eben riskant war. Rein theoretisch hat er sich richtig entschieden, ja, wie wir vorher über Zarco gesagt haben, aber er hat es halt übertrieben und ist gecrashed. Und ja, wie gesagt, ist halt Pech. Ja. Mhm. Also man hat am Ende dann auch gesehen, wie er in die Box zurückgekommen ist, wie er echt enttäuscht da gesessen ist, weil er hat natürlich gewusst, da hat er eine Chance im Prinzip auf den Sieg her weggeschmissen, ja, weil ich glaube nicht, dass er da Zweiter oder Dritter geworden wäre, hätte das sicher durchfahren können, wenn er keinen Fehler gemacht hätte, ja, und das wäre natürlich eine große Geschichte gewesen. Und ja, wie gesagt, wo er dann ganz hinten war nach dem ersten Crash, wollte er eigentlich an die Box kommen und Slicks holen und ist dann noch einmal gestürzt. Ja, shit happens, ja. Es sind einfach Flag-to-Flag-Rennen, da kann alles passieren. Es ist halt nicht die große Überraschung mit dem Sieg geworden, ja.
Aber Juliane, wenn er es übertreibt, er ist ja eigentlich erfahren, muss man eigentlich ja auch dann schon mal ihm unterstellen, dass er auch solche Situationen besser einschätzen kann vielleicht.
Ja gut, wobei man sagen muss, so ein erster Sturz, wo einfach das Heck ausbricht, das kann bei solchen Bedingungen so schnell passieren und das hat man einfach nicht in der Gewalt. Er hat auch selber gesagt, der erste Sturz kam für ihn total überraschend. Er hat das nicht kommen sehen und konnte auch nichts tun. Und er ist tatsächlich auch relativ hart auf den Asphalt aufgeschlagen. Also dass er da überhaupt noch weitergefahren ist und weiterfahren konnte, hat mich überrascht. Und beim zweiten Mal hat er sich tatsächlich selber die Schuld gegeben und hat sich auch wirklich geärgert, weil er sagt, dieser zweite Sturz war unnötig, da habe ich es wirklich übertrieben. Er hat da ja in Windeseile Plätze gut gemacht, ist da, glaube ich, von Position 18 innerhalb von wenigen Runden wieder auf Platz 11 vorgekommen, ist schneller gefahren als alle anderen und da hat er wirklich einfach zu viel gewollt und war dann zu schnell. und ist dann übers Vorderrad diesmal weggerutscht und konnte nicht weiterfahren, weil das Motorrad im Kies beschädigt war. Und er hat auch gesagt, er hat so ein bisschen die Konzentration verloren. Er hat über andere Dinge nachgedacht, über seine Position auf dem Motorrad, über seinen Arm und war nicht fokussiert genug. Und dann passieren eben Fehler und er hat es ein zweites Mal weggeschmissen. Ist natürlich bitter, weil er hätte, wie gesagt, ums Podest, um den Sieg mitkämpfen können. Aber das Positive ist, er hat um den Sieg mitgekämpft eine Zeit lang. Mhm. Er hat das erste Mal seit seiner langen Pause wieder ein Rennen angeführt. Aber klar muss man das auch unter dem Gesichtspunkt sehen, es waren spezielle Bedingungen. Er hat das auch selber gesagt, also die Realität im Trockenen spiegelt das nicht wieder. Da merke ich meine körperlichen Einschränkungen immer noch. Und das wird sicherlich auch noch in Mugello so sein, das wird auch noch in Barcelona so sein. Und das wird noch ein langer Weg, bis er wieder bei voller Fitness ist. Aber trotzdem war es schön zu sehen, wie Gerhard auch schon sagte, dass er da vorne wieder mitfährt. Und er hat ja das letzte Fleck-to-Fleck-Rennen in Brünn 2017 gewonnen mit riesigem Vorsprung. Insofern, die Chance war da. Leider hatte sie im Kies versenkt, aber immerhin war sie da. Und das muss man, glaube ich, als positives Zeichen mitnehmen.
Positive Zeichen auch von Danilo Petrucci. Bei Mischverhältnissen, Gerald, wieder sehr gut unterwegs auf Platz 5 mit seiner KTM am Ende gelandet. Was macht ihn auch bei solchen Bedingungen gerade so stark, so konstant stark?
Ja, er bezeichnet sich selber als guter Regenfahrer. Im vergangenen Jahr hat er mit Ducati das Regenrennen in Le Mans gewonnen. Und auf der einen Seite, er ist natürlich einer der größten und auch einer der schwersten Fahrer im Feld. Das bereitet ihm im Trockenen oft Probleme. Und auch die Anpassung an die KTM ist immer noch schwierig. Da haben die Technik auch noch nicht das optimale Setup gefunden, damit er mit eben seinen Körpermaßen da das Motorrad richtig nutzen kann. Im Regen ist es aber wiederum ein Vorteil, weil auf der einen Seite mit dem Gewicht die Regenreifen auch, vor allem wenn es nass ist, am Anfang extrem nass und kühl ist, kann er die Reifen einfach viel schneller und besser auf Temperatur bringen, weil er einfach mehr Druck auf die Reifen kriegt. Und auf der anderen Seite hat er einfach lange Füße, und also lange Beine und kann dann auch in Kurven einfach das Knie halt besser einsetzen. Das ist ein ähnliches Phänomen, was wir früher auch bei Loris Bass gesehen haben in der MotoGP und in der Superbike-WM. Also da hat er einfach physisch auch Vorteile und er fühlt sich auch sehr wohl im Regen. Und insgesamt war das natürlich für das Tech-Trauer-Team großartig. Ja? Die Saison war bisher zum Vergessen und haben jetzt in Portimao zum ersten Mal WM-Punkte geholt, waren aber auch viel zu weit hinten eigentlich. Und jetzt beim wichtigen Heimrennen mit beiden Fahrern in den Top 10 Ausrufezeichen gesetzt, beste KTM-Fahrer beide. Petrucci ist da. Also das war echt cool, ihn wieder vorne zu sehen. Und jetzt kommt Mugello, eine Strecke, die ihm auch liegt. Wie er mit der KTM da zurechtkommt, bleibt abzuwarten, weil dort wieder wahrscheinlich durch sein Gewicht auf der Geraden einfach 2-3 Zehntel verlieren, die er dann über die Runde halt dann fast nicht mehr aufholen kann. Also das wird sicher für ihn schwieriger werden. Aber klar, wenn es regnet, ist Petrucci immer zur Stelle.
Also den wird er sich wieder wünschen, hat er jetzt auch gesagt. Regen, viel Regen hätte er gerne gehabt. War es vielleicht ein bisschen zu wenig Regen für ihn noch, Juliane?
Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, wenn das ein komplettes Regenrennen gewesen wäre, dann hätten wir ihn auf dem Podest gesehen. Und er hat auch selber gesagt, so bei noch 15 Runden habe ich echt gedacht, ich kann noch unter die Top 3 fahren. Aber es hat dann leider am Ende nicht mehr gereicht. Er war dann aber in einer sehr spannenden Kampfgruppe mit Alex Marquez und Francesco Bagnaia und hat sich da zumindest als Fünfter durchgesetzt gegen Alex Marquez und insofern ist es, glaube ich, ja auch Balsam auf seine doch sehr geschundene Seele, weil mit der KTM hat er sich ja tatsächlich auch aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen bis jetzt immer sehr schwer getan und er sagt eben, im Trockenen haben wir immer noch Nachteile in der Bremsphase und am Kurveneingang und haben noch nicht das optimale Setup gefunden. Im Regen hat sich das eben nicht so geäußert, da konnte er die Stärken der KTM gut nutzen und jetzt müssen sie das eben irgendwie auch noch im Trockenen finden und dann, glaube ich, können wir ihn des Öfteren in der Top 10 sehen.
Also die KTM habt ihr beide gelobt. Juliane, was sagst du denn zu Aprilia? Technische Defekte, wie fällt da das Fazit aus?
Ja, bitter, weil ich glaube, dass beide, vor allem auch Lorenzo Savadori, der im Regen auch ähnlich gut zurechtkam wie Petrucci, da echt was hätte reißen können. Die lagen, wenn mich nicht alles täuscht, bei ihren Ausfällen auch beide in den Top 10. Aber ja, bei Savadori hat dann auf einmal die Aprilia angefangen zu rauchen und auch Aleix Espargaró ist dann mit einem technischen Defekt ausgerollt. Ist natürlich bitter, weil man dachte, diese Zuverlässigkeitsprobleme, die hat Aprilia überwunden. Damit hatten sie ja in den Vorjahren immer mal wieder Probleme. Jetzt, dass es ausgerechnet im Regen passiert, was da genau das Problem war, wird man sicherlich analysieren. Ist schade, weil ich glaube, es hätte für beide ein Top-10-Ergebnis werden können. Für Lorenzo Salvadori wäre es ein richtig gutes Ergebnis gewesen, weil er ja im Moment leider, muss man sagen, im Trockenen immer noch hinterherfährt. Insofern bitter, dass beide dann ausgerechnet technisch bedingt ausgefallen sind.
Gerald, ein Schicksal, was die Aprilia mit den Suzukis letztlich dann auch teilt. Immerhin Suzuki das Weltmeistermotorrad. Wer ist denn für dich der größere Verlierer?
Also eigentlich Suzuki, weil bei Aprilia beide Fahrer haben es sehr gut gemacht, wie Juliane gesagt hat. Ja, vor allem Lorenzo Salvatori war auch im Qualifying schon super, ja, ist in Q1 Bestzeit gefahren. Und er hat gesagt, ihm hilft die Superbike-Vergangenheit im Regen, weil das Motorrad ist weicher abgestimmt und es bewegt sich viel mehr das Fahrwerk. Und das ist das Gefühl, das er aus der Superbike-WM kennt. Und dieser harte Prototyp MotoGP ist im Trockenen einfach ganz anders zu fahren. Und an diesen Stil hat er sich noch nicht gewöhnt. Deswegen war ihm diese Regen-Geschichte für ihn eine Chance, weil er einfach sein Fahrgefühl viel besser umsetzen konnte. Also da haben die Fahrer es gut gemacht, da haben die Techniker schlecht gemacht. Aber auf der anderen Seite bei Suzuki, da haben es beide Fahrer schlecht gemacht. Ja. Weil das Motorrad ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Wir wissen, dass die Suzuki Potenzial hat, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen Rückstand hat auf Ducati oder Yamaha, vor allem mit Quattro. Vorher waren sie beide ja auch im Regen nicht so toll, aber ich meine, es haben beide versemmelt. Ja, okay, Juan Mir als Weltmeister letztes Mal seinen ersten größeren Schnitzer gehabt, ist im Regen gestürzt, wie er an die Box gefahren ist, wo es da so stark geregnet hat. Das ist genau das Thema, was wir vorher bei Rossi angesprochen haben. Das ist halt gefährlich, es kann passieren. Ja, okay, er ist mit Slicks im Regen ausgerutscht, ja, kann einfach passieren. Ja. Auf der anderen Seite Rins, der ist davor gestürzt, in den Rennen davor, ja, hatte zwei Nuller und jetzt hat er das zweimal weggeschmissen. Ja. Mhm. Also das ist jetzt mittlerweile schon, kommen wir zu einem Punkt, der wirklich bedenklich wird, wo ihm die Leute auch gefragt haben nach dem Rennen, du stürzt einfach viel zu viel. Ja, wenn es einmal passiert, okay, kann passieren. Ja. Aber jetzt so oft in Folge und er sagt, ja, aber er fühlt sich wohl mit dem Motorrad, es ist alles okay und so. Und er weiß auch nicht so genau, warum er stürzt, aber das ist halt, das muss er halt abstellen, ja, weil das ist halt echt ein Problem, ja. Ich meine, wenn du hernimmst am Anfang der Saison, hat Rins selber gesagt, ja, er zählt eigentlich immer so zu den mitschnellsten Fahrern im Feld, hat immer eine gute Pace und die anderen Fahrer haben ihm dann aber fürs Rennen oft nicht auf dem Zettel für Podestplätze, ja. Jetzt müsste man ihm sagen, weißt du eigentlich warum, ja? Sie sind ziemlich offensichtlich. Haben es beide Fahrer vergeigt. Ich glaube, bei Suzuki ist jetzt auch die Stimmung nicht mehr so toll im Team, weil Mir hat eigentlich alles bisher so weit richtig gemacht. Er ist immer in den Spitzengruppen mitgefahren, hat halt nicht so wirklich es geschafft, wirklich um einen Sieg mitzufahren, hat aber seine Punkte gemacht. Ja, also seine dritten, vierten, fünften, sechsten Plätze hat er halt genommen, hat seine Punkte gesammelt, weil er weiß, es wird dann einfach ein Wochenende kommen, wo es gut läuft. Er hat nach Le Mans auch gesagt, prinzipiell war das Wochenende auch gut. Er fühlt sich wohl auf dem Motorrad, das war echt alles okay. Es hat halt nicht alles zusammengepasst, Mischverhältnisse. Und dann halt der Fehler hier, okay. Kann passieren, ja, okay. Aber bei Rins, das ist halt jetzt wirklich nicht mehr eine Eintagsfliege. Mhm. Die Frage ist halt auch, Davide Privio war ja dieser Manager, der als Teamchef diese ganze Truppe so zusammengehalten hat, die richtigen Leute an die richtigen Stellen gebracht hat, eine super Atmosphäre im Team zusammengeschweißt hat und sicher hier ein großer Baustein für den Erfolg im vergangenen Jahr war. Und der ist jetzt seit Anfang des Jahres bei Alpine in der Formel 1 und er wurde nicht ersetzt im Team. Also es ist die Frage jetzt, ob sich das langsam auswirkt, weil im Prinzip, es ist ein Teamsport nach wie vor. Am Ende muss natürlich der Fahrer richten, ja, wenn der es wegschmeißt, dann schmeißt er es weg, okay. Aber es ist trotzdem ein Teamsport und wenn es im Team nicht so rund läuft, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Performance auf der Strecke aus, ja. Also ich würde hier schon eher Suzuki als das Verliererteam des Wochenendes nennen.
Juliane, wie schätzt du es ein? Kriegen sie die Stimmung wieder umgebogen? Was muss da kommen? Brustlöser als gutes Ergebnis oder?
Ja, also die Stimmung ist nach so einem Totalausfall natürlich erstmal im Keller, verständlicherweise. Aber man muss vielleicht das auch einfach unter dem Prädikat, es waren spezielle Bedingungen, abhaken. Es ist umgelaufen, okay, aber on to the next. Also das kann sich in Mugello, naja, gut, wird schwierig mit der langen Geraden, aber das kann sich auch in Barcelona schon wieder drehen und dann ist Suzuki wieder vorne bei der Musik dabei, aber dafür müssen sie eben auch ihr Qualifying in den Griff kriegen. Das war natürlich jetzt an dem Wochenende auch den speziellen Bedingungen geschuldet, etwas ja in die Binsen gegangen und sie sind von sehr weit hinten losgefahren. Aber Alex Rins hat ja, als es noch trocken war, in den ersten 2-3 Runden gezeigt, dass er eine wahnsinnige Aufholjagd schon auf den ersten paar Kilometern hinlegen kann. Er war ja von, ich weiß gar nicht mehr, 16, 17 gestartet und war dann schon mit in der Spitzengruppe, als es zum Bikewechsel ging. War schade, dass er das dann eben nicht umsetzen konnte und zweimal gestürzt ist. Also das Potenzial ist schon da, aber die Fehlerquote ist eben bei Alex Rins klar zu hoch. Also wenn man mehr als die Hälfte der Rennen nicht in den Punkten beendet bisher, dann ist das einfach eine Enttäuschung und da muss man in die Analyse gehen und auch in die Selbstkritik. Aber ich denke trotzdem, sie haben das Zeug dazu, weiter vorne mitzufahren oder wieder vorne mitzufahren und sollten das vielleicht auch einfach als ja, Pechwochenende abhaken und sich auf die Zukunft konzentrieren.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Dann gucken wir nach dem Pech bei Suzuki mal auf jemanden, der große Freude hatte, nämlich in der Moto2-Klasse. Da war es Raul Fernandez, der Rookie, der schon den zweiten Sieg in dieser Saison eingefahren hat. Bei einem Rennen, Gerald, was offiziell ja als Trockenrennen galt, aber wo natürlich, weil es eben den ganzen Tag da letztlich in Le Mans geregnet hatte, auch da viele nasse Stellen auf der Strecke waren. Das hat es für die Fahrer da auch nicht leicht gemacht mit der Materialwahl.
Ja, vor allem zu Rennbeginn gab es sicher noch ein paar feuchte Stellen, aber die Sonne ist rausgekommen und die Moto2 hat da einfach genau das richtige Fenster erwischt, um richtig mit Slicks im Trockenen fahren zu können. Also es war dann im Endeffekt ein relativ normales Trockenrennen. Und Raul Fernandez, ich meine, der ist Rookie in der Moto2. Da hat man im Winter schon gemeint, naja, kommt vielleicht dieser Wechsel von der Moto3 in die Moto2 ein bisschen zu früh, weil er hat zwar sein Speed und sein Talent gezeigt in der kleinen Klasse, hat auch Erfolge gehabt, aber es war noch nicht so eindeutig, dass man sagt, jetzt muss er wechseln, vielleicht wäre eine weitere Saison in der Moto3 noch besser. Man ist das Risiko eingegangen und hat gesagt, na, wir machen den Schritt mit ihm, ist im Prinzip im gleichen Team geblieben, ja, von Aki Ayo, aber trotzdem mit neuen Technikern um ihn herum. Und das ist voll aufgegangen, ja, ich meine, jetzt zweiter Saisonsieg. Schwierige Verhältnisse insgesamt an dem Wochenende. Der hat kühlen Kopf bewahrt, ist fehlerfrei gefahren. Auch als am Ende dann sein Teamkollege Remy Gardner aufgeholt hat und versucht hat, ein bisschen Druck zu machen, hat er jederzeit kontern können. Also für einen Rookie ist das jetzt schon sehr, sehr stark, was der Raul Fernandez da gezeigt hat. Und es wird mittlerweile auch schon darüber spekuliert, dass er eigentlich im nächsten Jahr MotoGP fahren muss. Ja, In der KTM-Familie wäre es dann ein Platz bei Tech 3, aber so weit sind wir noch nicht. Also die KTM-Manager wollen sich dann noch ein bisschen Zeit geben, um dann für nächstes Jahr zu planen. Aber sein Talent der Zukunft, der definitiv in der Königsklasse demnächst fahren wird auch.
Juliane, Gerald hatte eben Remy Gardner auf Platz 2 dann angesprochen. Der kam von Startplatz 7, also hat da auch eine ziemliche Aufholjagd hingelegt.
Auf jeden Fall, er zeigt immer wirklich starke zweite Rennhälften. Das ist schon in den vergangenen Rennen aufgefallen. Er war dann leider eben aufgrund dessen, dass er von weiter hinten startet, schon ein bisschen zu weit weg, um noch an seinen Teamkollegen ranzukommen. Aber er ist trotzdem so der Punktehamster in dieser Saison. Deswegen führt er ja auch die WM an, wenn auch knapp. Nur ein Punkt trennt die beiden Teamkollegen in der WM. Aber er hat kein Rennen schlechter als Platz 4 beendet. Und insofern, das ist in der Moto2, wo es so eng zugeht, wahnsinnig viel wert, immer das Beste rauszuholen, selbst wenn man es mal nicht aufs Podest schafft. Er wartet natürlich so noch ein bisschen auf diesen ersten Saisonsieg. Er war jetzt dreimal Zweiter, einmal Dritter, einmal Vierter. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, aber er hat sich auf jeden Fall nichts vorzuwerfen. Er hat wieder das Beste rausgeholt und ist absolut im Titelkampf, muss sich jetzt aber aus der eigenen Box mit dem härtesten Gegner auseinandersetzen. Also es wird, glaube ich, noch eine spannende Geschichte zum Saisonende hin, wenn die so weitermachen.
Beide ganz zufrieden. Eben nicht zufrieden auf Platz 3, Marco Bezzecchi. Der hat gesagt, ach, Bike lag unruhig. Das war jetzt irgendwie nicht so das, was ich mir versprochen hatte, Gerald. Der war ein bisschen zerknirscht danach.
Ja, er ist ja als einer der Mitfavoriten für den WM-Titel in der Saison gestartet und mischt eigentlich immer wieder vorne mit, aber so ganz klappt es halt nicht. Ja. Und er ist nach wie vor dabei, aber es fehlt noch das klein bisschen, was das IO-Team bisher einfach besser macht, als Team, als gesamtes Team. Weil wenn du auch solche fehlerfreien Pace-Runden fahren kannst und das Tempo so extrem halten kannst, wie ein Fernandez oder eben auch wie ein Gardner dann aufholen kann, dann zeigt das einfach, dass das Team das Setup halt perfekt auf den Punkt bringt. Und da hat eben das VR46-Team scheinbar noch ein bisschen Nachholbedarf. Und deswegen ist Bezzecchi nicht so ganz glücklich. Es fehlt aber nicht viel. Also die Saison ist lang und der wird sicher, kann ich mir gut vorstellen, dass sie es auf die Reihe bringen, dass es komplett passt und er dann auch mal wieder das IO-Team herausfordern und Rennen gewinnen kann, weil er ist perspektivisch gesehen auch eventuell ein Kandidat für die MotoGP nächstes Jahr im VR46-Team von Valentino Rossi. Neben Luca Marini, da werden die Karten in den nächsten Wochen gemischt werden. Vielleicht wissen wir dann schon in Mugello mehr. Aber klar, wenn Bezzecchi den Schritt in die Königsklasse machen will, dann müsste er auch mehr Rennen gewinnen. Da muss er dieses IO-Team einfach herausfordern können. Noch mehr, als er es eh schon versucht und probiert.
Sind wir gespannt, ob er das noch schafft. Marcel Schrötter müssen wir noch besprechen, Juliane. Sechster Platz, bestes Saisonergebnis.
Bestes Saisonergebnis, er hat sich da in dieser Verfolgergruppe wirklich wacker geschlagen. Zwischenzeitlich war er mal wieder ans Ende der Top 10 zurückgerutscht, hat sich aber dann in der Schlussphase wieder auf Platz 6 nach vorn gekämpft. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass er hinter seinem Teamkollegen gelandet ist, der ja Rookie ist, Tony Arbolino, der wirklich ein sensationelles Rennen gezeigt hat. Von Startplatz 19 losgefahren und dann am Ende Vierter geworden. Also er hat sich bei diesen Bedingungen offenbar sehr, sehr wohl gefühlt und da in der Abstimmung was gefunden, was ihm liegt, um jetzt so ein Ergebnis einzufahren, weil bis jetzt hat er sich im neuen Team und in der neuen Klasse doch etwas schwer getan. Aber mit Platz 4, das fühlt sich an, wahrscheinlich für ihn auch wie ein Sieg. Für Marcel Schrötter ein bisschen bitter, dass eben der Rookie-Teamkollege da vorne wegfährt. Aber trotzdem nimmt er, glaube ich, das beste Saisonergebnis dankend an. Und wir hoffen natürlich, dass das so ein bisschen einen Aufwärtstrend andeutet und es jetzt so weitergeht, nachdem die Ergebnisse ja bisher so ein bisschen zu wünschen übrig ließen, aber jetzt scheinen doch beide was gefunden zu haben, womit sie sich wohlfühlen und womit sie besser vorne mitkämpfen können.
Kann er sich damit, Gerald, für Mugello in eine gute Position bringen?
Ja, absolut. Ich meine, Arbolino hat jetzt gemerkt, ich bin neu in der Klasse und jetzt ist mal der Knoten geplatzt. Er ist noch nicht so geplatzt wie bei Raul Fernandez, ja. Weil die zwei haben ja im vergangenen Jahr in der kleinen Klasse sich auch extreme Duelle geliefert. Aber das war jetzt echt mal ein cooler Schritt und Arbolino, dem ist viel zuzutrauen, auch langfristig. Und das ist fürs Intec-Team, fürs deutsche Team halt echt schön, dass sie jetzt wirklich mal auf ein neues, junges Talent gesetzt haben. Weil ich meine, davor sind sie mit dem unter Anführungszeichen alten Tom Lüttich gefahren und mit Marcel Schrötter, der auch schon gefühlte 20 Jahre in der Moto2 fährt. Ja, so lange noch nicht, aber vom Gefühl her fährt er schon ewig. Und jetzt haben sie einfach gesagt, okay, wir machen einen Neustart. Wir holen ein junges, vielversprechendes Talent. Und jetzt ist es beim fünften Rennen zum ersten Mal echt aufgegangen. Mugello, Heimrennen in Italien, da sind die Italiener immer besonders motiviert, wie wir wissen. Also Arbolino ist ein spannender Typ und vor allem, ja, wie gesagt, wenn ein deutsches Team vorne mitmischt, ist das natürlich immer eine coole Geschichte für uns.
Definitiv. Gucken wir doch mal auf die Moto3. Sergio Garcia vor Philipp Salak und Riccardo Rossi. Drei Namen, die man jetzt vielleicht da so regelmäßig nicht vorne findet. Drei Außenseiter auf dem Podium, Juliane. Kleine Überraschung.
Absolut, also für Philipp Salat und Ricardo Rossi waren es die ersten Podestplätze überhaupt in ihrer WM-Karriere und für Sergio Garcia überhaupt erst der zweite Sieg nach Valencia 2019 und den dreien sind tatsächlich die Bedingungen auch gut entgegengekommen. Die haben sich bei diesen Mischbedingungen, das Rennen wurde ja als Regenrennen deklariert, aber die Strecke trocknete so zusehends ab gegen Ende hin, da haben sich die drei wohl gefühlt und Sergio Garcia und Philipp Salat haben sich da an der Spitze zeitenweise auch wirklich eng duelliert, aber am Ende hatte Garcia den besseren Drive und Salat konnte dem eigentlich nichts mehr entgegensetzen und es war ein sehr souveräner Sieg dann im Ziel. Ricardo Rossi hat am Ende nochmal richtig Druck von John McPhee bekommen, der in der zweiten Rennhälfte so die zweite Luft bekommen hat und nochmal richtig nah rankam, aber eben nicht nah genug, um noch einen Angriff zu starten. Insofern ein sehr ungewöhnliches und überraschendes Podium, auch ein ungewöhnliches Moto3-Rennen, nicht so eng wie sonst, eben den Bedingungen geschuldet, aber auch schön mal ein paar ganz andere Namen da vorne zu sehen und insofern ja, ein spannendes Ergebnis.
Und spannend ist auch die Personalie Pedro Acosta. Der hat ja eine recht gute Saison bisher gefahren. Gerald, jetzt ist er dann gestürzt. Auf ja, Position 6 liegend hat er sich auf die Nase gelegt, aber danach sich ordentlich wieder zurückgekämpft. Also auch Steher- und Kämpferqualitäten richtig demonstriert.
Ja, zunächst muss man mal sagen, dass er noch nie in Le Mans vorher gefahren ist. Er musste die Strecke überhaupt erst kennenlernen. Und dann hast du auch in den Trainingstagen Regen, abtrocknende Verhältnisse und so weiter gehabt. Also die mit Abstand schwierigsten Voraussetzungen, die du haben kannst, wenn du eine neue Strecke kennenlernen musst. Er hat auch im Training ein paar Stürze gehabt, hat es im Qualifying nicht ins Q2 geschafft. Also du hast schon gesehen, dass es nicht so einfach war. Und im Rennen ist er eigentlich ziemlich gut mitgefahren am Anfang, hat echt super Positionen gut gemacht und ist dann in der Dunlop-Schikane einfach gecrashed, gestürzt, Ausrutscher. Da haben wir keine Ahnung, wie viele Stürze am ganzen Wochenende gesehen, einfach unzählig viele. Er ist dann weitergefahren und ich muss sagen, die Aufholjagd, die er dann nachher gezeigt hat, den Speed, den der gefahren hat, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, also das Talent ist bei ihm absolut da und jetzt hat er mal das erste Mal nicht gewonnen und zum ersten Mal in seiner Moto3-Karriere steht er nicht am Podest. Ja? Aber trotzdem, dass er da noch Platz 8 rausgeholt hat. Und ich meine, viele seiner Konkurrenten, die einfach viel mehr Erfahrung haben, ja, wie ein Antonelli, wie ein Suzuki, wie ein Rodrigo, auch sein Teamkollege Marcia, die sind alle gecrashed, ja? und ausgeschieden. Ja? Also er ist dann zumindest weitergefahren und hat dadurch sogar seine WM-Führung auf 54 Punkte ausgebaut. Ja? Also ein absolut schwieriges, crazy Wochenende so zu beenden, vor allem mit dem Speed, den er dann gezeigt hat nach dem Crash, war schon okay. Ja, also ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es in Mugello weitergeht, ja, weil da wird er sicher wieder vorne mitmischen wollen und wieder gewinnen wollen, ja, weil die Scharte will er sicher ausmerzen. Ja.
Der Junge ist 16, Julian, da rechnest du jetzt auch angesichts seines Vorsprungs und auch seiner sonstigen Konstitution, auch mental schon für so einen jungen Mann, nicht damit, dass ihn dieser Sturz jetzt irgendwie nachträglich noch belastet?
Nee, ich glaube nicht. Also er hat ja mit der Aufholjagd gezeigt, dass er einfach wieder aufsteigt und weitermacht, als wäre nichts passiert. Und deswegen glaube ich, dass er, also er ist ein Rennfahrer durch und durch. Er schert sich wirklich um nichts und er geht da raus und zieht sein Ding durch. Und das ist für sein Alter und dafür, dass er Rookie ist, wir müssen es ja nochmal betonen, er ist Rookie, er ist neu in dieser ganzen WM-Geschichte, in dieser Klasse. Das ist wirklich bemerkenswert. Und deswegen ist ja auch das komplette Paddock von der Moto3 über die Moto2 bis hin zur MotoGP voll des Lobes und der Bewunderung. Da wurde ja auch schon spekuliert, ob man ihn nicht einfach die Moto2 überspringen lässt und gleich in die MotoGP schickt. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er einen großen Vorsprung hat, auch wenn er solche schwierigen Situationen wie jetzt den Sturz managen kann, die Saison ist noch sehr, sehr lang und wir müssen ein bisschen die Füße auf dem Boden behalten. Aber wenn er so weitermacht, dann kann ihm eigentlich nicht großartig was passieren, weil ihn nichts aus der Ruhe zu bringen scheint. Insofern ist es wirklich ein Talent für die Zukunft. Das muss man ganz klar festhalten.
Würde man ihm gerade aus deiner Sicht einen Gefallen tun, wenn man ihn tatsächlich eine Klasse überspringen ließe und gleich von der Kleinen in die ganz Große schickt?
Nein, ich glaube nicht, dass das gut wäre, weil auf der einen Seite, Jack Miller hat das ja gemacht vor ein paar Jahren. Der hat jetzt, ist er viel reifer geworden, jetzt ist er im Werksteam angekommen und er hat auch selber gemeint, was man in den kleinen Klassen ist dann vieles noch Spaß und so, und noch nicht so ganz ernsthaft. Und wenn du in der MotoGP bist, dann lebst du 365 Tage rund um die Uhr für den Sport. Du musst dein komplettes Leben darauf abstimmen. Und da hat er sich am Anfang einfach schwer getan. Die ersten paar Jahre hat er jetzt im Rückblick auch offen zugegeben. Und wenn du dann einen Youngster also du musst mindestens 18 Jahre sein, um in der MotoGP zu fahren. Das heißt, das wäre frühestens im Frühsommer 2022 der Fall. Also die erste realistische volle Saison wäre eh erst 2023. Aber wenn du dann einen Youngster so früh reinholst, der dann noch dazu von der Öffentlichkeit so einen großen Erwartungsdruck hat, wäre das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und in der KTM-Familie ist er, glaube ich, auch mit Akiayo im Team, hat er das richtige Umfeld. Er weiß, alle Wege sind offen bis in die Königsklasse. In der Moto2 gibt es ein Top-Team, ein Top-Motorrad, das ich irgendwann übernehmen könnte, vielleicht eh schon nächstes Jahr, wenn Raul Fernandez, sagen wir mal, in die MotoGP geht. Also ich glaube, da ist der Weg doch normal vorgezeichnet, dass er in die Moto2 geht und dann in die Königsklasse aufsteigt.
Dann schauen wir noch in die Moto-E-Klasse. Juliane, Granado gesiegt vor Casade und Saccone in einem ziemlich spektakulären Finish.
Ja, also wenn ich vorhin gesagt habe, das Moto3-Rennen war ein sehr untypisches Rennen für die Moto3, dann hat die Moto E das nachgeholt, denn es hat sich angefühlt wie ein Moto3-Rennen, muss man wirklich sagen. Also so eng ging es in dieser Klasse noch nie zu und die haben wirklich gekämpft wie in so einem Moto3-Rennen und mit diesen schweren Maschinen ist es eigentlich wirklich schwer vorstellbar, aber es ist passiert. Die lagen bis zum Ende 7, 8 Fahrer innerhalb einer Sekunde und haben quasi um die Podestplätze gekämpft. Also es war lange Zeit in diesen kurzen Rennen, es waren ja nur 7 Runden, nicht absehbar, wer da am Ende das glücklichere Händchen haben würde. Aber Granado hat sich dann in den letzten 2 Runden seine Gegner so ein bisschen zurechtgelegt und am Ende Saccone so ein bisschen ausgetrickst, ist in der vorletzten Kurve vorbei und Saccone hat es in der letzten Kurve versucht, aber übertrieben, musste weit gehen und damit ging der Sieg dann an Granado und für Saccone kam es dann noch ein bisschen bitterer, denn er musste die Ideallinie ja wie gesagt verlassen und ist dann neben die Strecke gekommen auf das böse Grün, also hat die Track Limits überschritten und da ist die Rennleitung ja gerade, wenn es in der letzten Runde passiert, sehr streng. Deswegen ist er zwar als Zweiter ins Ziel gekommen, aber wurde als Dritter gewertet, weil er eine Position verloren hat. Aber ich denke, er ist trotzdem zufrieden. Er führt die Gesamtwertung immer noch an nach seinem Sieg in Jerez. Also insofern war das für ihn, glaube ich, Schadensbegrenzung. Und für Dominik Eggeter und Lukas Tulowitsch, die beiden deutschsprachigen Fahrer, ist es dann leider in dem Schlusskampf so ein bisschen nach hinten losgegangen. Beide mussten in der letzten Runde ihr Bike aufstellen und haben sich da so ein bisschen verkalkuliert, sind zurückgefallen. Dann hat es leider nicht fürs Podest gereicht. Dominik Egger stand ja in Jerez noch als Zweiter auf dem Podium und diesmal ist er eben Vierter geworden, knapp, aber trotzdem verpasst. Trotzdem war er wieder bei der Musik dabei und muss sich, glaube ich, keine Gedanken über seinen Speed und seine Konkurrenzfähigkeit machen. Das ist auf jeden Fall da. Im Getümmel hat er diesmal eben leider den Kürzeren gezogen, aber ein vierter Platz ist, glaube ich, trotzdem aller Ehren wert.
Und Gerald, bei Tulowitsch nach der Nullnummer in Spanien jetzt immerhin 9 Punkte?
Ja, er hat brav mitgefightet und wie gesagt, es war wie ein Moto3-Rennen. Eventuell wäre ein Podestplatz möglich gewesen, ist sich halt nicht ausgegangen, aber er ist vorne dabei und ich meine, er ist Siebter und hat eine Sekunde Rückstand, das ist gar nichts, ja. Wenn du dich erinnern kannst an Jerez, da ist er in der Anfangsphase, hat er ein Überholmanöver gemacht und ist zusammengekracht mit einem anderen Fahrer. Das ist ihm jetzt nicht passiert, da ist er vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger vorgegangen. Aber er hat mitgemischt, er ist vorne dabei und das ist das Wichtigste. Ja. Also das siebte Platz, glaube ich, ist relativ. Wichtig ist, die Performance passt und das nächste Rennen ist erst dann in Mitte Juni in Barcelona. Ich glaube, dass der Eggeter, aber auch Tulowitsch wieder um die Podestplätze mitkämpfen werden.
Genau, die Moto E kehrt im Juni erst wieder zurück, dann mit dem nächsten Grand Prix. Die MotoGP dagegen, die sind am 30.05. dann in Mugello schon wieder am Start. Danach gibt es natürlich dann auch die neue Ausgabe von Schräglage. Dann wird der Kollege Andreas Thies wieder an dieser Stelle sitzen. Juliane und Gerald, vielleicht noch abschließend kurze Erwartungen an Mugello. Juliane.
Ja, Ducati Heimstrecke, Die haben da schon immer gute Ergebnisse eingefahren. Die Strecke liegt dem Bike allein durch die lange Gerade und insofern gehen die da als absolute Favoriten an den Start. Und wenn alles nach Plan läuft, sehen wir auf jeden Fall mehr als eine Ducati auf dem Podest.
Gerald?
Also ich erwarte hohe Topspeed und ich glaube, das wird auch ein großes Gesprächsthema werden, weil, wie gesagt, es wird erwartet, dass sie auf der Zielgeraden bis zu 370 fahren können. Du hast vor San Donato diese Senke, diesen kleinen Hügel, wo die eigentlich drüber springen mit allen vier Rädern, wenn man es in Superzeitlupe genau sieht. Du hast natürlich die Wings vorne, die wieder das Vorderrad anpressen, aber wenn du da jetzt damit, wie gesagt, 365, 370 da drüber donnerst, ich glaube, das wird für Gesprächsstoff sorgen, vor allem nach den Trainings.
Und diesen Gesprächsstoff hört ihr dann bei Schräglage hier auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und den Kollegen Gerald Dirnbeck und Juliane Ziegengeist. Danke euch beiden und euch allen. Danke fürs Zuhören.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.